Hallo und herzlich willkommen zum Digital Public Health Podcast. Mein Name ist Rasmus Klöß und heute spreche ich mit Professor Dr. Jana Semrau. Sie ist Professorin für Sport, Bewegung und Gesundheitsförderung an der Universität Bremen. Wir sprechen heute aber nicht über den Kern ihrer Arbeit, sondern eher darüber, wie sie ihre Arbeit kommuniziert. Das macht sie über Mastodon und andere Plattformen aus dem sogenannten Fediverse. Das sind soziale Netzwerke, die eben nicht von großen Firmen besessen sind, sondern praktisch den Nutzerinnen und Nutzern gehören. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Ganz kurz, was machst du genau mit deiner Professur oder was machst du da, was für eine Rolle hast du da?
Also im Prinzip ist das eine ganz, also ich würde sagen, eine recht besondere Professur auch für Deutschland, weil eben Sportwissenschaft in der Regel auch woanders angesiedelt ist und in dem Fall aber genau eben auch im Fachbereich 11, Human- und Gesundheitswissenschaften, an der Schnittstelle zur Gesundheitsförderung. Und die Themen, die ich dort bearbeite, ist im Prinzip das Thema Bewegungsförderung, auch auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, Bundesebene. Es geht darum, im Prinzip Menschen in Bewegung zu bringen, nicht nur über Verhaltensänderungen, sondern auch darüber, Verhältnisse mit in den Blick zu nehmen und zu gucken, wie schaffen wir das, dass wir die ganze tolle Evidenz, die wir haben, tatsächlich eben auch an die Menschen heranbringen können.
Heute soll es ja aber eigentlich dann um ein bisschen was anderes gehen, und zwar eigentlich um Wissenschaftskommunikation. Mhm. Und zwar darum, dass man ja verschiedene Plattformen nutzen kann, eben nicht die, die vielleicht so allgemein bekannt sind, wie YouTube oder so. Worum geht es dir da? Also was ist dein Thema in dem Kontext?
Also mein Thema an der Stelle ist, dass ich mich, ich habe es gerade gesagt und habe es ernst gemeint, ich freue mich wirklich, dass ich heute hier sein kann und letztendlich über gemeinwohlorientierte soziale Medien sprechen kann, weil ich festgestellt habe, quasi, ich würde mal sagen, zufällig, also weil ich es irgendwie genutzt habe irgendwann mal, welchen Mehrwert einfach gemeinwohlorientierte soziale Medien sprechen und was mich auch ganz persönlich berührt, weil eben mit dieser Tätigkeit in der Gesundheitsförderung auch bestimmte Werte und Prinzipien verbunden sind, die für mich essentiell sind und die eigentlich in den klassischen sozialen Medien aus meiner Sicht im Moment nicht mehr gelebt werden.
Okay, einmal ganz kurz so für Leute, die sich gar nicht damit auskennen, einen Schritt zurück. Was heißt denn erstmal gemeinwohlorientierte soziale Medien?
Also ich werfe gleich noch einen Begriff dazu rein, nämlich den Begriff Fediverse, wo erstmal viele sagen, was? Fedi was? Ja. Was ist das jetzt hier eigentlich? Und das ist eine Wortschöpfung, kann man sagen, Wortkreation aus Federated oder Federation und Universe. Und das meint im Grunde genommen, dass es bestimmte Netzwerkdienste gibt, die aber interoperabel sind. Das heißt also, die können miteinander kommunizieren und ich brauche im Prinzip ein Konto bei einem bestimmten Dienst. Und mit diesem Konto kann ich aber auf alle anderen Dienste zugreifen.
Also wie so eine Europäische Union, kann man sich das vorstellen, so aus verschiedenen Einzelstaaten, die dann aber zusammen auch kommunizieren können, kann man sich das so vorstellen?
So kann man, oder ich glaube, was vielleicht für viele Menschen zugänglich, also es wird immer das Beispiel E-Mail gebracht. Also ich habe quasi einen E-Mail-Provider und kann aber meine E-Mails an alle anderen auch schicken, die eine E-Mail-Adresse haben.
Das heißt, ich kann von Posteo zu Proton-Mail was schicken.
Genau.
Und das heißt aber, man hat zwei verschiedene Konten.
Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel an die klassischen sozialen Medien wie TikTok oder Instagram oder LinkedIn oder Facebook denkt, dann ist es so, dass man da in der Regel ein Konto anlegt und dann ist man gebunden an diese Plattform. Also es ist nicht möglich, von Facebook zu LinkedIn zu kommunizieren oder von LinkedIn zu Instagram oder TikTok. Und in diesem Fediverse hat man im Prinzip ähnliche Dienste, die allerdings auf freier Software basieren, die frei zugänglich ist, die jeder im Prinzip auch mitgestalten kann, wenn er sich dazu irgendwie in der Lage fühlt. Und die aber miteinander redet. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Dienst bin, also zum Beispiel gibt es PeerTube. PeerTube wird so ein bisschen als Alternative auch zu YouTube gesehen. Wenn ich da ein Konto habe, dann kann ich auch mit Leuten kommunizieren, die ein Konto bei Pixelfed haben, was eher so ein imagebasierter Dienst ist.
Okay, das heißt, man kann auch wirklich, jetzt platt gesprochen für Leute, die es vielleicht sonst kennen, zwischen YouTube und Instagram könnte man dann kommunizieren, nur eben halt mit alternativen Plattformen.
Genau.
Und wie bist du darauf gekommen? Ich bin so spannend.
Also ich bin darauf gekommen, ich glaube 2016 hatte ich mir einen Twitter-Account zugelegt, hatte keinen Plan, überhaupt keinen Plan, was da ist, was da los ist, wie das läuft, wie die Kommunikation da funktioniert. Dann hatte ich eine Erkältung und lag im November 2018 auf der Couch und habe so rumgespielt auf meinem Handy, habe gedacht, jetzt nutzt du das Twitter-Zeugs mal. Und dann bin ich da im Prinzip eingestiegen, habe ein Profil richtig angelegt und habe dann erstmal nur gelauscht. Ich habe überhaupt nicht getraut, irgendwas da zu posten, sondern habe das irgendwie erstmal so nach und nach mitbekommen. Dann bin ich mutiger geworden, habe aber immer sehr viel mehr, also ich bin sehr viel mehr gefolgt, als dass ich aktiv Content quasi erstellt habe. und habe dann festgestellt, dass meine Followerzahl steigt. Und dann kam irgendwann erstmal habe ich dann angefangen, alle möglichen Kollegen davon zu überzeugen, dass Twitter jetzt das neue...
ganz wichtig und super
ist. Alle müssen da jetzt irgendwie hin und müssen sich da zeigen. Und es ist super toll, man kann da mit Kollegen sonst wo auf der Welt kommunizieren. Also ich war voll enthusiastisch. Und habe dann auch so Social Media for Academia gelesen. Das ist von Mark Kerrigan ein Buch gewesen. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt, er steigt aus Twitter. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann kam diese große Übernahme von dem Elon Musk. Und auch die Inhalte haben sich geändert. Posts wurden unterschiedlich angezeigt. Und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, ich kann das nicht unterstützen. Also es war für mich ein richtiges moralisches Dilemma.
Dass du hast eigentlich noch gedacht, dass das Netzwerk so vom Grundprinzip her gut ist, aber ja, eben durch diese Übernahme hat es nicht mehr gepasst.
Genau, also ich habe das Monetarisierte nicht gut gefunden mit den verschiedenen Sachen. Dann hat er eben auch bestimmte Hassreden da schon platziert. Die ganze Moderation ist weggefallen, es hat sich geändert. Und das hat für mich wirklich ein moralisches Dilemma erzeugt. Und dann habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Und dann kam ich als allererstes auf Mastodon. Und Mastodon ist eben eine dieser Dienste in diesem Fediverse. Das ist so eine Art Microblogging-Dienst. Das heißt, man hat so ungefähr 500 bis 1500, manchmal auch ein bisschen mehr Zeichen, um was zu posten. Und dann habe ich mich da so ein bisschen mit vertraut gemacht, habe dann plötzlich mitgekriegt, okay, man braucht da irgendeine Instanz, muss ich da auf so einer Instanz anmelden. Da habe ich nach Instanzen geguckt, dann habe ich lange Listen gesehen, dann habe ich nicht gewusst, was das für welche sind. Und dann bin ich auf der Instanz gelandet, die eigentlich die bekannteste ist, und das ist Mastodon Social. Also die haben Hunderttausende...
Ist relativ breit aufgestellt.
Die ist breit aufgestellt, da sind viele Leute, die im Prinzip da ein Konto haben. Ich habe mich da angemeldet und habe dann erstmal so auch wieder, wie ich es bei Twitter gemacht habe, geguckt, wie es dann so läuft. Und habe erstmal festgestellt, wow, hier geht es ganz anders zu. Also ich hatte damals wirklich Glück, weil die Leute einen super nett erstmal gleich empfangen haben. Ich hatte gleich das Gefühl, ich kann mich hier mehr zeigen.
Also die Stimmung ist eine andere.
Die Stimmung war eine andere. Es waren super viele Hilfsangebote da. Es haben viele Leute, alleine schon, dass einfach so, hallo, herzlich willkommen.
Auch schon ganz nett, ja.
Das ist schon ganz nett. Oder irgendein Smiley geschickt oder irgendwas anderes, aber ohne, dass sie einem dann zu nah auf die Pelle rücken. Also manchmal ist das auch ein bisschen unangenehm, wenn dann da irgendwie 20 Männer dann da irgendwas posten. Das will man dann auch nicht. Und für mich war auch nicht so ganz klar, nutze ich das privat, nutze ich das für meine Arbeit, nutze ich das irgendwie, um mich sichtbarer zu machen. Ich wollte es einfach erstmal ausprobieren. Und dann war ich da eine ganze Weile. Ich glaube, das ging dann im November 22 los. Und ich glaube, bestimmt bis 23 oder so ein Jahr war ich dann auf Mastodon Social. Und dann habe ich schon so langsam ein Merkmal von diesem Fediverse mitbekommen, dass es eben darum geht, nicht zentralisiert eine Machtkonzentration zu haben, über die man dann alles entscheidet und kontrolliert, sondern transparent zu bleiben und ein dezentralisiertes Netzwerk zu haben. Was ja durch diese Dienste, die alle auf freier Software basieren, die miteinander kommunizieren, möglich wird. Und wenn alle sich aber auf dieser großen Instanz anmelden... Wenn alle bei Mastodon Social sind, dann ist es wieder... Dann hat es einen Charakter von Zentralisiertheit, dann stellen sich auch viel mehr Fragen nochmal zu, wie managt man das, wie moderiert man das, wie hält man da die Technik aufrecht, unterhält man das einfach. Und diese Diskussion wird in Mastodon geführt und dann habe ich mich dazu entschieden, mir eine andere Instanz zu suchen. Und das ist auch ziemlich cool, dass man im Prinzip die Möglichkeit hat, also ich als Userin habe die Möglichkeit, mein Konto mit meinen ganzen Followern, mit meinen ganzen Inhalten auf eine andere Instanz umzuziehen.
Das heißt, du kannst umziehen, wie man sonst auch mit seinem Hausrat umzieht, kannst du auch darüber gehen, verlierst nicht alle Followerinnen.
Genau, also es ist ein bisschen problematisch, wenn du Leute als Follower hast, die zum Beispiel, also du kannst zum Beispiel einstellen, dass nicht jeder dir folgen kann, sondern dass du die erlauben musst. Und wenn du die dann mit rüberziehen willst, die müssen dann erstmal wieder auf Erlauben klicken.
Da kannst du wen verlieren, aber grundsätzlich ist es halt nicht so gebannt, wie man sonst bei Facebook oder Insta oder X heutzutage gefangen wäre.
Und dann habe ich das probiert und ich meine, dann steigt man schon tief in diese Mastodon-Software ein und ich bin Professorin für Sport, Bewegung, Gesundheitsförderung und nicht irgendwie technikaffin oder irgendwie Informatikerin oder ich bin auch, also würde sagen jetzt auch nicht, also vielleicht dieses Klischee, dass man so ein bisschen nerdy sein muss, um sowas zu machen, sondern ich war einfach neugierig und habe das hinbekommen. Also wenn man so ein bisschen Zugang hat und sich ein bisschen was traut, dann klappt das auch und das ist relativ einfach zu machen. Und plötzlich hatte ich dann, also ich habe dann eine Instanz gefunden, die nennt sich fediscience.org. ist auch explizit ausgerichtet auf wissenschaftliche Akteure. Man muss im Prinzip sich auch anmelden und sagen, was man macht.
Okay, das heißt, es ist wirklich so eine Art Schranke davor, kann man sagen. Ja.
Es ist eine Schranke und es ist aber auch, es sind ganz klare Kriterien, also dass es für demokratische Werte steht, dass man im Prinzip sich gegenseitig respektiert, dass man da keine Hassrede macht. Also solche Werte sind da gegeben und ich kenne die Person, die die Instanz aufgesetzt hat. Dahinter steht auch ein Verein, der sich eben darum kümmert, auch das Ganze weiter zu entwickeln. Und hatte dann da eben meinen Account. Und von da aus habe ich dann im Prinzip weitergemacht. Ich habe immer noch so eine Mischung zwischen so Teil für meine Arbeit. Also ich poste da Dinge, die auch relevant sind für meine Arbeit. Aber ich nutze das auch für Private. Also ab und zu taucht auch mal ein, weiß ich nicht, schönes Bild auf, was ich für schön halte. Und es ist so ein Mischmasch an der Stelle. Aber ich fühle mich auf dieser Instanz sozusagen wohl. Und ich weiß, wer die aufsetzt. Ich weiß, wer die moderiert. Ich kann mich melden, wenn es zum Beispiel auch, also es ist zum Beispiel auch so ein Problem, in Kriegszeiten gibt es auch immer mal wieder Accounts, die nicht irgendwie verifiziert sind und die eigentlich auch Fake-Accounts sind und auf Geld aus sind. Mhm. Die kann ich sofort melden und dann ist sofort jemand da, der sich darum kümmert, dass diese dann geblockt werden.
Du hast gerade schon diese Schranke angesprochen. Ich habe jetzt gerade schon 1000 Fragen im Kopf. Ich würde mal mit der Schranke anfangen. Die Kritik ist ja oft an sowas, dass gesagt wird, Mensch, das ist so elitär, da reichst du nicht alle und du machst ja eben Forschung für eine sehr breite Masse. Wie gehst du damit um? Kannst du trotzdem auch aus diesem sozusagen nischigen Fediverse sozusagen oder aus der Nische auch trotzdem eine breite Masse erreichen damit oder ist das ein anderer Fokus für dich?
Es ist super spannend. Also wenn man sich im Prinzip die klassischen sozialen Medien anguckt, dann hat man da eine bestimmte Followerzahl. Diese Followerzahl ist aber trügerisch, weil eben auch in diesen Medien algorithmenbasiert Dinge passieren, die man so gar nicht sehen kann. So ein Post, also oder eine Sache ist zum Beispiel, wenn ich dort etwas poste bei LinkedIn oder auch bei Twitter, heißt das noch lange nicht, dass eben alle meine Follower diesen Post sehen.
Es wird auch runtergedrosselt, dass du eine kleine Reichweite hast.
Also wenn du selten postest, wird der Post weniger angezeigt zum Beispiel. Oder es gibt das Thema Shadowbanning. Also wenn du auf LinkedIn irgendwas über das Fediverse postest, hast du gute Chancen, dass dein Post geshadowbanned wird. Und dass dieser Post überhaupt nicht angezeigt wird. Und dann wunderst du dich, warum eigentlich dann nur 30 Leute, obwohl du 3000 Follower hast, irgendwie drauf reagieren.
Weil LinkedIn praktisch aktiv gegen anderen.
Ja, weil die einen Algorithmus haben, der dann im Prinzip danach guckt oder bestimmte Terms rausfiltert. Und darüber können eben solche klassischen sozialen Medien auch Meinungsbildungsprozesse sozusagen verändern. Und wenn du in diesem Fediverse bist, kriegen alle im Prinzip, die irgendwie über dieses Activity-Protokoll mit deinem Konto eben verbunden sind, kriegen deinen Post auch zu sehen. Allerdings eben nicht auf Basis von Algorithmen, sondern auf Basis chronologischer Prozesse.
Reihenfolgen.
Und das heißt also, selbst wenn du dort insgesamt weniger Follow hast und auch weniger Anteil von Zahlen, ist aber der Anteil derjenigen, die den Post sehen können, unter Umständen sogar größer, als wenn du bei den klassischen sozialen Medien postest. Und von daher würde ich gar nicht sagen, dass es elitär ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich da eine viel breitere Masse erreiche. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe versucht, meinen LinkedIn-Account auf das ganze Thema Bewegungsförderung, gesundheitliche Chancengleichheit, Transdisziplinarität zu trainieren. Das heißt, ich sitze teilweise im Zug und like, ohne groß etwas zu lesen, einfach die Dinge, damit ich davon mehr angezeigt kriege, es funktioniert. Aber dann bin ich auch in einer bestimmten Bubble drin, die nur das macht. Also dann erreiche ich nicht Leute, die außerhalb der Bubble sind. Und gerade für Gesundheitsförderung, wir wollen ja wirklich auch immer breite Bevölkerungsgruppen erreichen oder auch unterschiedliche Akteure und nicht nur in unserer Blase da irgendwo kommunizieren. Und da sehe ich eigentlich dieses Fediverse für viel, viel besser geeignet, Botschaft sozusagen auch in eine Breite zu tragen.
Und der Vorteil ist ja eben, dass es halt nicht sozusagen von einem Konzern besessen ist, sondern es wäre praktisch von allen am Ende. Spannende Frage da finde ich auch, also du bist ja jetzt mit Twitter dann raus, wegen der Übernahme von Elon Musk. Bei anderen Netzwerken ist es ja genauso. Und wir nutzen ja unglaublich viel, sei es jetzt WhatsApp, was zu Meta gehört, also viel, was wirklich zu Meta auch gehört oder zu Google.
Ja.
Gibt es da überall Alternativen für? Ist das?
Also es gibt tatsächlich fast für alles Alternativen, die sich aber erstmal nicht so schön anfühlen. Also die sind halt, das ist offene, quelloffene, von Ehrenamtlern oder auch bestimmten Akteuren hergestellte Software, die im Prinzip weiterentwickelt werden kann, die aber nicht professionell kommerziell erstellt wurde. Und in dem Sinne ist es dann nicht ganz so komfortabel, wie wenn ich auf so ein LinkedIn-Portal gehe oder auf TikTok oder auf Facebook oder Twitter. Da fühlt sich das teilweise userfreundlicher an. Und das kann auch eine echte Hürde sein für Menschen, die andere Dinge über Jahre auch gewohnt sind. Alleine, dass man Dinge wieder chronologisch angezeigt bekommt und nicht algorithmisch basiert, ist ein echter Unterschied. Und man kriegt dann natürlich auch viel zu sehen, wo man sich denkt, interessiert mich das jetzt? Also ich sehe dann auch Posts von einem Astrophysiker oder von einem Geschichtswissenschaftler oder von jemand, der eine Gärtnerei irgendwo in, keine Ahnung, in einem ländlichen Raum hat. Und dann ist schon so die Frage, will ich das sehen oder nicht? Aber mit ein bisschen Zeit kann man sich im Prinzip auch seine Timeline zusammenstellen.
Dass es passt.
Dass es passt. Und es ist eben auch, und das finde ich, ist ein super Feature. Das habe ich in der Zeit festgestellt, als es mich genervt hat, als dann die ganzen Wahlen waren oder so, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, schon wieder was über März zu hören. Und dann kann ich einen Filter setzen und kann dafür sorgen, dass bestimmte Themen nicht angezeigt werden. Oder wenn ich sage, ich habe gerade eine Phase, wo ich nur gute Nachrichten sehen will, dann kann ich Filter setzen und dann kriege ich auch nur gute Nachrichten angezeigt. Und das sind so Dinge, die kann ich bei den klassischen Medien also im Prinzip nicht machen. Und was ich auch ziemlich cool finde, sind noch zwei Dinge, die ich ziemlich also schön finde. Content Warning. Also wenn es zum Beispiel darum geht, über Alkoholsucht, Drogensucht oder irgendwelche Autounfälle, Verletzungen. Also es gibt so bestimmte Contents, bei denen man weiß, dass die sensibel sein können. Die kann ich auch hinter einem Content Warning verstecken. Und das, finde ich, ist ein sehr wertschätzender Umgang auch mit Informationen und auch mit Menschen, die da vielleicht auch Schwierigkeiten haben. Und das andere, was ich auch gelernt habe im Fediverse, was ich vorher nie gemacht habe, sind Bildbeschreibungen.
Also Alttext reinzufügen.
Alttext reinzufügen, das habe ich nie gemacht und das habe ich erst im Fediverse gelernt. Und ich habe das auch perfektioniert, weil ich vorher gar nicht wusste, was schreibt man da alles hin oder nicht hin. Und das geht jetzt mir locker von der Hand. Und das ist so eine Community-Norm, die in diesem Fediverse sehr hoch gehalten wird. Nicht von allen, aber es ist doch etwas, was gelebte Praxis ist und wo man relativ schnell Rückmeldung kriegt, wenn man es nicht macht. Und was aber auch für ein Miteinander inklusiv und barrierefrei, was mir sehr, also rein.
Also ich merke da oft, also ich habe selber mal versucht aufzubauen, auch selber also einen kleinen Account. Ich merke das sonst bei anderen Geschichten, wie zum Beispiel WhatsApp, so, dann habe ich mal deinstalliert, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und irgendwann wegen Kindergarten-News oder so brauchte ich es dann wieder. Und das Problem ist ja oft, wir sind dann doch so in der Masse so abhängig von diesen großen Diensten. Ja. Und eigentlich wissen wir, glaube ich, alle, dass diese kleinen Dienste oder eben sowas ne, mit Open Code besser wäre. Wie kriegt man es hin, dass vielleicht mehr Leute darauf gehen? Hast du da irgendwie einen Ansatzpunkt? Ich meine, das ist jetzt die große Frage, riesengroße Frage.
Also ich denke, über solche Podcasts wie hier, und ich glaube, wenn viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die es nutzen, auch drüber sprechen würden. Wobei, ich habe Kollegen, die sind genauso begeistert wie ich. Ich habe aber auch Kollegen aus der Wissenschaftscommunity oder Wissenschaftskommunikationscommunity, die dann sagen, funktioniert überhaupt nicht für mich. Es dauert viel zu lange, ehe ich da meine Infos rüberkriege, dann gehe ich lieber zu LinkedIn. Also viele aus dem professionellen Kontext für mich sind momentan bei LinkedIn gelandet.
Es vereint aktuell vieles, habe ich auch das Gefühl, was man da braucht. Ja. Andersrum macht man sich ja genauso abhängig wie vorher auch. Und es kann natürlich passieren, dass in 3 Jahren der nächste verrückte Milliardär sich das Ding kauft und
das ist hat ein Problem. Im Grunde genommen eigentlich nur, also ich sag mal so, es müssen, also nach, also ich glaube, es ist wichtig, auch über Erfolgsstorys zu reden. Das gibt es auch. Also es ist ja tatsächlich so, dass eine ganze Reihe von Universitäten, zum Beispiel Anfang 2025, sind die von Twitter weggegangen in einer konzertierten Aktion, 60 Universitäten, und haben eben einen Fediverse-Account angelegt bei Mastodon oder haben sogar ihren eigenen Account gebildet. Sowas hilft sozusagen. Und ich glaube, wenn man über bestimmte Berufsgruppen geht, wie zum Beispiel Menschen, die im Journalismus arbeiten, Menschen, die letztendlich auch in der Gesundheit arbeiten, die in bestimmten Branchen arbeiten, wo es wichtig ist, eben auch nach außen zu kommunizieren, wenn die anfangen, auch, ich sag mal, hier solche, wie heißen sie, Influencer oder so Kabarettisten und Stars, die, wenn die sagen, dass sie mit ihren riesen Followerzahlen aus den klassischen Medien aussteigen und im Prinzip dann sowas wie Fediverse nutzen, dann zieht es auch. Und man muss schon auch sagen, wenn man im Moment auf die insgesamte Community und die Nutzenden guckt, dann würde ich sagen, ist das eher so mittleres Alter. Also die Jugend ist da noch nicht. Und das wäre auch wichtig, dass es im Prinzip für die Jugend attraktiver wird. Und
könnte es so sein, dass Wissenschaft zum Beispiel auch jetzt so eine Art Vorbildrolle da einnehmen könnte? Weil am Ende ist das Glück natürlich in der Wissenschaft, man muss jetzt nicht auf den Euro achten, ne? Weil jetzt vielleicht Medienhäuser sagen, okay, wir müssen eben das Netzwerk nutzen, was am meisten Reichweite hat für uns, um eben dann auch eine Werbeeinnahmen zu generieren oder einen Zugriff auf unsere Seite zu haben. Wäre das vielleicht so, dass man sagen kann, okay, Wissenschaft kann da eben Informationen liefern, wir werden staatlich gefördert. Das wäre überhaupt sozusagen, das wäre fast schon ja, der richtige Weg, dass also Informationen dann öffentlich sind.
So wie ich Wissenschaft kenne, dachte ich immer, die ist auch für Demokratie und Offenheit und soziales Miteinander und wertefreie Erkenntnisse auch generieren. Also ich würde sogar sagen, dass eigentlich Universitäten und die Wissenschaft an sich, so wie sie strukturiert ist, So, die hätte schon längst im Prinzip genau diese allgemeinen oder gemeinwohlorientierten sozialen Medien für sich noch viel stärker entdecken müssen. Weil einfach die Werte, also wenn man sich anguckt, wie mit wissenschaftlichem Wissen und Erkenntnissen jetzt umgegangen wird, dann geht es ja viel um Wissenschaftsfeindlichkeit, es geht da um Hassrede, es geht darum, irgendwelche wirklich festen, bestehenden, von allen akzeptierten Erkenntnisse in Frage zu stellen und darüber eben auch zu polarisieren, darüber auch Spaltung zu erzeugen. Das kann nicht im Sinne der Wissenschaft sein. Und von daher finde ich, dass die Wissenschaft prädestiniert ist, weil die Werte zwischen gemeinwohlorientierten sozialen Medien und die Werte, die eine Wissenschaft insgesamt vertritt, identisch sind. Und deswegen sollten sie sich eben auch, also auch wenn es zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit geht, also wenn wir auf den normalen oder klassischen sozialen Medien gucken, Werbung spielt da eine Riesenrolle. Darüber finanzieren die sich auch. Die ganzen Daten, die man im Prinzip zur Verfügung stellt, sind darauf ausgerichtet, Profile zu erstellen, um auch Konsum anzuregen. Und wenn man dann wiederum in die gemeinwohlorientierten sozialen Medien guckt, die sammeln keine Daten. Da bin ich Herr über meine Daten. Niemand hat über meine Daten so viel Einfluss, wie ich es da habe. Und ich kann es mitgestalten. Das ist eine völlig andere Ansatzweise oder Vorgehensweise. Und das sollte Wissenschaft unterstützen. Und es gibt ein sehr schönes Bündnis, was sich genau auch vor diesem Hintergrund zusammengetan hat. Da sind ganz unterschiedliche Akteure drin, die ehrenamtlich sich zusammengefunden haben und ein Aktionsbündnis Neue Soziale Medien gegründet haben. Und genau die Vorteile der gemeinwohlorientierten sozialen Medien im Verhältnis jetzt auch zu den klassischen Medien formuliert haben und welchen Vorteil das für die Wissenschaft bietet. Und das an die Hochschulrektorenkonferenz geschickt haben, was dazu geführt hat, dass die, sagen wir mal, die haben das aufgenommen und haben das auch verbreitet in den Hochschulen. Und dann haben sich im Januar, glaube ich, 2025 60 Hochschulen entschlossen, aus Twitter rauszugehen und eben ins Fediverse zu kommen.
Du hast es gerade angesprochen. Findet man darüber vielleicht auch Informationen, wie man dort reinkommen kann? Also was wäre, wenn man jetzt sagt, ich höre mir das an und sagt, Mensch, ich möchte das jetzt auch machen, was wäre der beste Weg? Habt ihr da irgendwie Informationen zusammengestellt auch?
Also da gibt es auch über das Aktionsbündnis gibt es da verschiedene Leitlinien. Es gibt über netzpolitik.de bestimmte Informationen, wo man das nachlesen kann. Also man findet ruckzuck die Informationen, wie man da dazu finden kann. Und innerhalb des Fediverse, wenn man da erstmal drin ist, auch bei Mastodon, gibt es zum Beispiel sowas wie eine Fedi-Sprechstunde. Das sind Leute, die einfach sagen, wir stellen uns zur Verfügung und helfen anderen, die sich jetzt da reinfinden wollen. Da lernt man dann, wie man einen Account anlegt oder auch wie man einen Post absetzt, welche Rolle Likes spielen. Die werden nämlich auch nicht für die Algorithmus-Sachen genommen, sondern eigentlich wirklich nur, um jemanden, der einen Post erstellt, zu zeigen, hey, ich find's gut, was du da machst. Und wo man alles auch lernt, was ist eine Alttextbeschreibung, was sind Content Warnings, wie geht das mit den Filtern, wie läuft das mit dem Konto und dem Umzug, welche Instanzen gibt es noch oder spezielle Dienste wie PeerTube oder PixelFed oder Miski.
Das fand ich jetzt auch gerade ganz spannend. Wir haben jetzt viel über Mastodon gesprochen, wo, glaube ich, so Leute aus dem Bauch raus sagen, na gut, das ist so die offene Alternative zu Twitter, heute X. Mhm. Wenn man jetzt sagt, man möchte alles umstellen, also von YouTube so als klassische Nutzung oder Instagram, da hätte man PeerTube und PixelFeed als Alternativen, die aber genauso gut auch mit Mastodon kommunizieren können, habe ich es richtig verstanden?
Ja, genau.
Okay, das heißt, man könnte jetzt, nehmen wir mal an, wir sind das BIPs, haben sozusagen ein Institut und wollen uns sozusagen umstellen. Das heißt, man könnte dann sagen, okay, ab jetzt würden wir kommunizieren über Mastodon eher, würden Videos hochladen, dann über PeerTube, wer ist das? Da würden wir einen Account benutzen können oder sind es dann mehrere Accounts?
Man könnte das mit einem Account machen, aber es bietet sich manchmal doch an, auch zwei Accounts zu haben, weil man dann einfach noch mehr Funktionalität hat. Man nutzt die Software dann im Prinzip. Und also man könnte da, ich habe jetzt auch mehrere Accounts angelegt, einfach weil ich auch besser noch verstehen wollte und nicht einfach nur auf das Konto von anderen irgendwie zugreifen wollte.
Oft ist ja das Dilemma, dass sozusagen heutzutage Leute sagen, oh Gott, das ist noch ein Netzwerk und noch eins, das wird ja irgendwann zu viel.
Wenn man bestimmte Funktionen von der Software nutzen will, dann braucht man da auch einen Account. Ja. Wenn man lediglich mit den Akteuren darauf kommunizieren will oder wenn man sich irgendwelche Sachen davon angucken will, Posts davon sehen will, braucht man den Account nicht. Es gibt so ein paar technische Hürden, dass manchmal auch von Instanz zu Instanz so die Informationsübertragung verzögert ist. Ich meine, wenn ich jetzt mal auf das BIPs gucke, was eine Möglichkeit wäre, also was hart ist, ist sozusagen von einem Tag auf den anderen aus allen klassischen Medien aussteigen und das dann eben mit dem Fediverse probieren. Ich würde eher so einen schrittweisen Ausstieg und Umstieg empfehlen und würde sagen, also es ist vielleicht okay, auch nochmal eine gewisse Zeit bestimmte andere Sachen zu nutzen, aber parallel durchaus eben auch Zeit fürs Fediverse und sich da reinzufinden. Und was dann der nächste Schritt wäre, wäre zum Beispiel, dass man auch bei den ganzen Impressumsangaben, da sieht man ja dann häufig immer die sozialen Medien, die genutzt werden, und ganz vorne steht dann immer Twitter, LinkedIn, sonst was, und wenn man Glück hat, steht hinten dann irgendwie noch Mastodon und Blue Sky.
Das man ändert.
Dass man das umdreht. Entschuldigung. Dass man das umdreht und dass man dann entsprechend als allererstes eben die Gemeinwohlorientierten sieht und nicht die klassischen Konzernmedien.
Ganz spannenden Punkt finde ich dazu noch. Aktuell ist ein Riesenthema dieses digitale Souveränität, also Freiheit vielleicht von Vereinigten Staaten auch, die sonst sehr viel dominieren. Wäre das so eine Chance, eben da auch digital souveräner zu werden?
Absolut, absolut. Ich habe ich glaube auch im Januar 2025, da gab es einen Artikel im British Medical Journal von Ken Buse. Der ist Professor, ich glaube in Malaysia jetzt gerade, Gesundheitspolitik, und er hat eine Opinion, also eine Meinung da beschrieben und hat dann gesagt, naja, es ging dabei um Austritt von Musk aus der WHO, nicht von Musk, sondern von Trump aus der WHO, und hat so beschrieben, welche Auswirkungen das hat und dass da gerade eine riesen Gesundheitskrise entsteht und dass wir eben, weil wissenschaftliche Fakten in Frage gestellt werden, die eigentlich von allen geteilt werden, um eben auch Unkenntnis auch letztendlich zu verbreiten, falsche Informationen zu verbreiten, informellere Wege brauchen der Kommunikation miteinander. Und nun ist das Fediverse nicht unbedingt informell, aber es ist eine wunderbare Alternative, um eben wissenschaftliche Fakten auch wirklich so, wie sie sind, reinzubringen und die dann auch zu diskutieren. Und das ist diese Medien, man hat nirgendwo so viel Kontrolle wie in diesen allgemeinwohlorientierten sozialen Medien. Und mit der Zeit, und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch gerne mitteilen möchte, ist, wie gesagt, ich bin keine Technikerin, ich bin kein Softwareersteller oder sonst was. Ich bin eine Enduserin am Ende und nutze das im Prinzip, um meine Erkenntnisse so ein Stück weit auch in die Welt zu bringen. Selbst ich kriege das hin. Und wenn ich das hinkriege, kriegen das auch andere hin. Und da würde ich sagen, an der Stelle ist das einfach essentiell für die Zukunft und auch für andere Forscher. Und ich meine, ich bin Gesundheitsförderin. Und als Gesundheitsförderin vertrete ich auch bestimmte Werte und Prinzipien. Dazu gehört das Thema Chancengleichheit. Dazu gehört das Thema soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte. Das ist für mich wichtig. Und Prinzipien wie Beteiligung, Offenheit, Koproduktion, Miteinander, das sind so Werte, die auch von den sozialen, also gemeinwohlorientierten sozialen Medien geteilt werden.
Die passen viel mehr von der Grundstruktur zu dem, was du an Werten sagst. Ich hätte es genau aufgeschrieben als Thema, dass du gesagt hast, dass es so gut zur Gesundheitsförderung passt.
Ja, das passt hervorragend dazu. Und die sind deckungsgleich. Es geht um Demokratie, es geht auch um Empowerment bei den sozialen Medien, also gemeinwohlorientiert, vielleicht um Empowerment im digitalen Raum. Ja, dass man tatsächlich auch bestimmte Dinge einfach mal lernt, die man sonst gar nicht versteht. Und ich glaube, in der Gesundheitsförderung geht es eher eben um Selbstermächtigung, um seine Gesundheit sozusagen zu erhalten. Und aus Sicht der Praktiker und die Gesundheitsförderung sozusagen leben, aber auch an die Menschen bringen, würde ich sagen, wenn die viel stärker das nutzen würden, und das tun sie ja zum Teil auch, das BIOC ist zum Beispiel schon drin auf Bundesebene, das Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen hat da einen Account. Auch wenn man auf kommunaler Ebene guckt, das ist auch spannend. Viele Kommunalverwaltungen haben es jetzt schon ins Fediverse geschafft. Bibliotheken sind da, Universität Bremen muss man loben. Wirklich, die waren ganz vorne, ganz schnell mit dabei. Also es gibt verschiedene Behörden auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene, die finden sich schon im Fediverse. Und mit denen, die praktizieren sozusagen da schon Gesundheit.
Und schaffen halt so ein erstes Wissen auch, weil darum geht es ja meistens, dass halt erst eigentlich der Inhalt da irgendwo scheinen muss und dann folgen die Menschen. Weil wenn du irgendwo reingehst und es ist leer, dann sagt man, was soll ich denn hier? Und je mehr Inhalte dort sind, egal was, wahrscheinlich ist der Weg, dass man da...
Auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt bin, ich habe vielleicht 4, 5 Accounts, die aus der Gesundheitsförderung kommen. Also ich finde dort relativ wenig Akteure und ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn sämtliche Landesvereinigungen, Landeszentralen für Gesundheit, die wir in Deutschland haben, im Fediverse auftauchen. Ich würde mich freuen, der Kongress Armut und Gesundheit, der hat einen Account, der ist im Fediverse. Da insgesamt muss man aber schon sagen, also was man schon auch sieht, dass so klassische so Praktiken, die wir so gewohnt sind, also ich sag mal so mein Haus, mein Auto, mein Pferd, also sprich meine Publikation, meine Drittmittel, meine Mitarbeiter und meine tollen Workshops, die man immer alle so, also die alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerne eben auch in sozialen Medien präsentieren. In dem Fediverse funktioniert das so nicht. Also wenn ich einen Account habe, wo ich lediglich meine tollen Erfolge immer durchblätter und das
interessiert
dann
keinen.
Es passiert nicht so viel Interaktion.
Aber wäre es nicht bei anderen Netzwerken auch so, dass es dann eher darum geht, oft ja auch sozusagen so einen Blick hinter die Kulissen zu gewinnen oder einen Austausch zu haben? Jetzt würde ich sagen, das alte Twitter war ja auch so ähnlich. Wenn man da einfach nur gepostet hat, neue Publikationen, dann war das auch nicht toll, oder?
Ja, nur dass es sich jetzt eben geändert hat. Das alte Twitter, glaube ich, also und da kommt, finde ich, aber auch das Mastodon dem ziemlich nah, wie das alte Twitter vielleicht war. Aber es ist viel mehr auf Interaktion ausgelegt. Das heißt, wenn Leute da kommentieren, dann kommentiert man eben auch. Oder,
das heißt, man muss auch antworten, muss da Zeit reinstecken.
Also man muss es nicht, aber wenn man Follower haben möchte und im Prinzip auch, also es wird schon viel Wert auch auf Interaktion gelegt. Und das sehe ich in den anderen sozialen Medien. Auch bei LinkedIn ist halt häufig so, dass man da doch immer sehr, also es funktionieren zwei Dinge gut und das sind große Emotionen, entweder große Freude oder großer Ärger. Und das führt dann oft auch zu großen Followerzahlen. Und das funktioniert auch im Fediverse, finde ich, bei bestimmten Themen. Aber man hat seine Filter, damit kann man das auch ein bisschen rausfiltern. Und ich glaube, wir können das als Wissenschaftler auch nutzen, um uns selbst zu reflektieren und zu überlegen, wie wollen wir eigentlich unsere Sachen auch kommunizieren. Und mir ist es ja in meiner Forschung auch immer wichtig, nicht nur mit anderen Wissenschaftlern zu reden, sondern eben auch mit politischen Akteuren oder auch mit Menschen, die es betrifft am Ende. Und da lerne ich schon auch, was funktioniert nicht. Also nur ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel mal einen Post abgesetzt, da ging es um das Thema Bewältigung, also so innere Barrieren für Bewegungsförderung. Also wie gelingt es, dass ich jetzt aktiv werde, dass ich körperlich aktiv werde und wie überwinde ich meinen inneren Schweinehund? Und dann kam eine Rückmeldung von einer Nutzerin, sie findet das nicht gut, dass Tiere jetzt für unsere menschlichen Schwächen daherhalten.
Als Schweinehund, okay.
Und dann habe ich so gedacht, okay, wie formuliere ich das denn jetzt eigentlich anders? Also ich meine, das ist so viel und auf so vielen Dokumenten steht das mit dem Schwein und das haben sämtliche Krankenkassen übernommen. Aber ich meine, dem Hund gegenüber ist es wahrscheinlich wirklich nicht fair und der kann ja nichts dafür. Und dann fängt man an, über sowas nachzudenken.
Das wäre jetzt so ganz klassisch, wirklich dieser dialogische Prozess in der Wissenschaftskommunikation, wo dann wirklich mal aus der Bevölkerung was rauskam, was ankam. Also es wäre auch ein einfacher Weg, weil oft ist es ja sonst sehr schwierig, in den Austausch zu gehen. Das heißt, da hätte man mal die Chance, zumindest mit einem Teil der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.
Ja, und ich denke sogar mit einem breiteren Teil, weil eben nicht nur mit denen, mit denen man immer schon kommuniziert. Also wir sagen ja immer, wir wollen nicht Preaching to the Converted machen, sondern wir wollen ja teilweise die erreichen. Also ich treffe dort schon auch viele, also ich sag mal so eine Zielgruppe, die wir in der Gesundheitsförderung ganz schwierig erreichen, sind Männer mittleren Alters.
Kriegt man da schon. Ich habe mich gefragt, ob das nicht doch so ein Oberschichtsding dann auch ist. Das heißt, wenn man irgendwie sagt, ne, dass man irgendwie bildungsfernere Schichten erreichen möchte, sind die auch da teilweise?
Das sind alle Menschen. Das ist genau auch das, dass man zum Beispiel bestimmte Privilegien, die man hat, teilweise auch sehr gut gespiegelt bekommt. Von Menschen, die dann sagen, zum Beispiel ging es jetzt auch um das Thema Demonstrationen, wo Leute sagen, wir gehen jetzt auf die Straße und demonstrieren für irgendwelche Themen, die dann sagen, ich kann da nicht hinfahren, weil ich das Geld dazu nicht habe. Wie organisiere ich das und wo da auch Unterstützung erfolgt? Oder es werden dann solche Fragen gestellt wie, wer hat noch alte Computer rumliegen? Wir haben hier eine Gruppe, wir möchten geflüchtete Menschen, die in Deutschland ankommen, im Prinzip denen Sprachkurse anbieten und möchten das mit Linux machen. Wir suchen alte Geräte, wo wir Linux drauf etablieren können. Und dann ich finde, man trifft alle Gruppen da. Man trifft die großen Politiker, man trifft Mediziner, man trifft Professoren, man trifft aber auch Menschen, die lange schon eben im Prinzip vom Arbeitslosengeld 2 sozusagen leben oder die eben Sozialhilfe bekommen oder die auch krank sind, also wirklich auch schwer krank sind. Also man trifft alle und es gibt schon eben auch so ein Miteinander, finde ich. Also das ist mein Eindruck, aber es ist natürlich sehr subjektiv, es ist nicht statistisch erhoben.
Nee, muss ja auch nicht immer alles Statistik sein. Was ich ganz spannend finde dabei noch, ich glaube Mastodon ist so halb bekannt, es gibt dann eben halt irgendwie PeerTube, was wirklich ich vorher gar nicht kannte zum Beispiel. Wikipedia kennen ja ganz viele als was relativ frei ist. Wie sortiert sich das da ein? Das finde ich spannend. Kannst du was zu sagen?
Also Wikipedia zum Beispiel unterstützt auch das Aktionsbündnis Neue Soziale Medien. Die sind auch sehr aktiv da drin und haben auch verschiedene Accounts, haben verschiedene auch ihre Daten, Wikidata und was es da alles gibt. Das sind alles auch eigene Accounts, die da drin sind. Die unterstützen das sehr und sind eben, also man kann darauf auch dann zugreifen und soweit ich das verstehe, so ganz technisch bin ich da nicht drin. Habe ich aber das Gefühl, sind die eine der Pioniere, die im Prinzip das Fediverse auch mit vorangetrieben haben. Und also bei PeerTube würde ich sagen, das ist einfach spannend zu sehen. Also ich glaube sogar für Leute, die Ahnung haben, wie Software entsteht, auch daran mitwirken zu können, wenn man das möchte. Und es hat aber auch, also es ist nicht so funktions- und leistungsstark wie YouTube im Moment, weil dazu braucht man finanzielle Ressourcen, um auch die Energie sozusagen und alles, was man...
Das ist ein Dilemma, ne? Das ist immer dieses Hosting, Geld kostet einfach und man da irgendwie an Geld kommen muss.
Ja, wobei eben, also das Spannende an der Stelle, und da bin ich gerade noch dran zu lernen, theoretisch hätte ja das BIPS zum Beispiel oder hätte auch die Universität Bremen die Chance, eine eigene Instanz aufzusetzen und dann hat man die volle Kontrolle. Also wenn ich eine eigene Instanz im Prinzip kreiere und wenn ich das mit der Software für Peertube-Spiele, dann gestalte ich, dann kann ich entscheiden, wie viel Speicherplatz ich habe, kann entscheiden, wen ich da zulasse oder nicht, könnte dann auch einen Space oder einen Raum schaffen für Menschen, die dann bestimmte Dinge vielleicht ausprobieren.
Das heißt, man könnte als Institution, egal wer es ist, oder auch als Einzelperson, wenn man genug Geld und Ressourcen hat, sagen, man erstellt eine Instanz, wo dann theoretisch eine eigene Mastodon-Instanz, aber auch irgendwie Peertube, was auch immer drauf läuft. Und man ist aber trotzdem nicht isoliert auf einer eigenen Insel, sondern kann sich trotzdem genauso gut vernetzen, auch selbst wenn es die eigene Instanz ist.
Oder man kann auch sagen, aus bestimmten Gründen möchte man aber gar keine Vernetzung und kann das auch schließen. Also ich habe auch die Kontrolle zu sagen, ich möchte das nicht öffnen. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, wir machen eine bestimmte Lehrveranstaltung und das ist eine Prüfungsleistung oder man möchte, dass Studierende zum Beispiel ein Peertube-Video erstellen und die sollen das posten, man will das aber erstmal in einem geschützten Raum machen.
Das heißt, es ist dann sozusagen die Software, mit der man es machen kann, genau wie YouTube, das haben wir gerade gesprochen, aber eben halt, ist nicht gelistet, nicht sichtbar.
Genau. Also ich meine, da merkst du auch, da komme ich so auch ein bisschen so an meine technischen Grenzen, wo ich dann auch denke, okay, da frage ich lieber jemanden, der da richtig Ahnung
hat. Wo fragst du dann nach? Fragst du bei Mastodon direkt oder hast du da irgendwie einen heißen Tipp, wo man alle Informationen findet?
Ich habe leider keinen heißen Tipp, wo man alle Informationen findet, aber ich stelle die Frage einmal bei Mastodon und dann habe ich in relativ kurzer Zeit dann die entsprechenden Antworten. Auch über ehrenamtliches Engagement. Also ich bin auch jetzt seit noch nicht so langer Zeit, aber in diesem Bündnis, Aktionsbündnis Neue Soziale Medien, weil ich eben sehr dahinter stehe, dass man diese Dinge auch in die Wissenschaft hineinträgt. Und da sind die Menschen, die Bescheid wissen. Und die wissen auch, wen ich dann wieder fragen kann. Und über meine längere Zeit jetzt eben im Fediverse habe ich auch die Menschen schon kennengelernt, die zum Beispiel auch bei bestimmten Barcamps dabei sind, die im Sommer auch bestimmte Fediverse-Camps auch anbieten. Ich habe auch in Bremen die Datenpunks, gibt es hier, glaube ich. Also es gibt so verschiedene auch Anlaufstellen in Bremen zum Beispiel selber. Die bieten auch Unterstützung, wenn man jetzt Linux installieren möchte und auch wenn man im Fediverse irgendwas macht. Und da, also ich finde, auf die kann man zugehen und dann helfen die einem auch dabei. Und dann lernt man das. Also wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei und überlege, demnächst eine Instanz mal für mich aufzusetzen.
Ich wollte gerade jetzt so als abschließende Frage dich fragen, wenn man jetzt Lust drauf bekommen hat, wie sollte man vorgehen? Ne? Das heißt, man ist erstmal blank, was wäre so der erste Schritt oder die ersten paar Schritte, die man machen könnte, um da mal was auszuprobieren, also als Wissenschaftlerin oder als allgemeine Person aus der Bevölkerung?
Also ich würde als allererstes im Prinzip mal empfehlen, dass man braucht wirklich nicht viel googeln und dann kommt man schon auf diese Informationen, wo man sich da anmelden kann. Und würde schon sagen, dass man erstmal sich eine Instanz, also das wäre der Schritt, den man machen müsste. Und man kann auch Mastodon Social nehmen und sich erstmal anmelden. Oder auch bei Peertube. Oder da finde ich aber, wird schon schwieriger bei Peertube und Pixelfed. Also ich finde, Mastodon ist geeignet, weil es einen schnellen Einstieg ermöglicht. Man sucht sich eine Instanz, guckt sich so ein bisschen an, kann ich mich mit den Werten, die da beschrieben sind, identifizieren und legt einen Account an. Und dann schreibt man so einen kleinen Post und sagt, hallo, ich bin der oder die, ich bin hier, weil ich das und diese Dinge machen will, ganz kurz, und so ein Hashtag neu hier. Hashtags sind nämlich wichtig, damit man gefunden wird. Und dann guckt man sich das erstmal eine Weile an und geht da so Schritt für Schritt vor, ohne gleich alles andere abzumelden oder abzulegen. Und dann guckt man, ob einem das taugt und ob man damit auch irgendwie insgesamt was anfinden kann oder ob man damit sich reinfinden kann. Und ich würde sagen, desto mehr Menschen aus der Wissenschaft es sozusagen machen, desto leichter fällt auch der Ausstieg nachher aus den anderen abhängig machenden klassischen sozialen Medien. Und dann treffen wir auch die Leute, die wir brauchen, und dann haben wir da auch wieder, also dann geht da die Post ab.
Vielen Dank für die umfassenden Informationen über das Fediverse und auch wie Wissenschaftskommunikation da unabhängiger werden kann.
Sehr gern.